Ihr habt mir ein Thema gestellt, was eigentlich gar nicht so nach meinem Geschmack ist, aber ich will versuchen, es einigermaßen über die Runden zu kriegen und hoffe, dass es doch eine kleine Hilfe ist oder ein Ärgernis oder was auch immer und der Herr das benutzen kann. Ja, ich sollte ein paar Worte zu mir sagen. Ich heiße Wolfgang Bühne. Bitte redet mich, wenn es eben geht, mit Wolfgang an. Das reicht. Und bin inzwischen 79 Jahre alt. Wir haben 7 Kinder. Ja, ich bin in einem sehr glaubwürdigen, strengen Elternhaus aufgewachsen, die ganz überzeugte Christen waren, in einer sogenannten Brüderversammlung aufgewachsen. Aber ich konnte damit nicht so viel anfangen und habe dann ein Leben geführt, was wirklich eine Katastrophe war. Da werde ich dann morgen ein bisschen von erzählen. Und bin dann durch seltsame Umstände, durch Pastor Wilhelm Busch, durch seine Bücher und dann auch durch Begegnung mit ihm zum Glauben gekommen. Dem verdanke ich also Entscheidendes in meinem Leben. Ja, dann hat Gott mich in Bethel bei Bielefeld von Bodelschwinsche Anstalten, sind die bekannt, dem Namen nach von euch, aus Gemeinschaftsleute müsstet ihr es ja eigentlich wissen. Eine riesen Krankenanstalt, habe ich meinen Zivildienst gemacht. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Das ist ja bei Bielefeld eine kleine Stadt für sich, könnte man sagen. Und dort habe ich unheimlich viel gelernt und habe da auch die evangelische Kirche mit ihrer Liturgie und mit ihren Ansichten und anderen Problemen kennengelernt. Es war eine gute Lehrzeit für mich. Und dann gab es eine Brockensammlung. Alle Leute, die Verwandte hatten, die verstorben sind und fromm waren, die haben dann ihre ganzen Klamotten da abstellen können. War ein Riesenhaus, stand groß drüber, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Und da konnte man für ein Apfel und ein Ei alles Mögliche kaufen, von Geschirr, von Kleidung, von Schuhen, aber dann vor allem von Büchern. Da waren Tausende, Abertausende von alten Büchern, und in der Zeit, wo ich da war, da waren wahrscheinlich eine ganze Reihe guter Pastoren gestorben und die ganzen Bücher wurden da abgeladen, und das war für mich eine Bibelschule und eine Fundgrube, kann ich euch sagen, das kann ich gar nicht so beschreiben. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel rausgeholt und all meine Freunde mit versorgt. In dieser Zeit ist da auch Wilhelm Busch gestorben, heimgegangen, und die Beerdigung war für mich auch ein ganz entscheidender Punkt. Aber wie gesagt, morgen da mehr von. Dann hat Gott mich dann durch bestimmte Umstände, damals durfte man das noch sagen, in die Arbeit unter asozialen Kindern geführt. Da hatte ich mich überhaupt nicht nach ausgestreckt, aber Gott hat mich da einfach reingeführt. Es gab da eine ganz klare Führung in meinem Leben, das war für mich ohne Zweifel, auch wenn ich keine Ahnung hatte von asozial und von Kindern auch nicht viel. Aber Gott hat das alles benutzt, und dann begann eine Freizeitarbeit, eine Jugendarbeit und dann eine Literaturarbeit, dann eine Arbeit auch im Ausland. Naja, und jetzt bin ich hier bei euch und freue mich, euch hier zu sehen. Freue mich auch, Nathalie zu sehen. Wir haben viel auch an dich gedacht im Gebet. Wie geht's deinem Vater? Besser? Ah, Gott sei Dank. Schön, ja. Ja, dann habe ich auch was mitgebracht, und zwar ist das hier eine Eieruhr. Die habe ich zu Weihnachten bekommen, vor 2 Jahren, von meinem Enkel Amos, der wohnt bei uns. Ja, wir haben inzwischen auch eine Reihe Enkel. Und als ich das auspackte und mich fragte, was soll ich mit einer Eieruhr, das sagte mir, das ist ganz einfach, weil du predigst immer zu lange. Und du kannst da die Zeit einstellen und dann rappelt das und dann weißt du, du musst aufhören. Jetzt muss ich mit euch natürlich handeln, wie viel Zeit ihr mir gebt. Du hast gesagt 1,5 Stunden, aber das vergessen wir mal lieber. Die sind ja auch junge Leute, die halten das überhaupt nicht aus. Ja, ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt. Gibt es heute Abend noch irgendeinen... Nicht? darf ich mal auf 55 Minuten stellen? Vielleicht bin ich eher fertig, also es kann ganz gut sein. Geht das? Oder seid ehrlich.
Mindestens.
Ja?
55 ist normal.
Dann muss ich euch aber auch eine Menge Bücher vorstellen, damit wir die Zeit vorkriegen. Naja, gut. Ich würde aber vorschlagen, dass wir dann offiziell Schluss machen und wenn dann noch Fragen da sind, dann kann man ja sich noch hier im kleinen Kreis zusammensetzen oder wie auch immer und dann weitersprechen. Aber es wäre halt schade, wenn manche hier auf heißen Kohlen sitzen und gerne in die frische Luft wollten und nach draußen noch was vorhaben. Wollen wir uns da so drauf einigen, ja? Schön. Ja, Thema, schwieriges Thema, Defizite heutiger Verkündigung. Man könnte auch das übertiteln mit, welche unterschwelligen Einflüsse beeinflussen unsere Gemeinden. Da kann man natürlich in 55 Minuten nicht drüber ausführlich sprechen, das ist ganz klar. Man kann nur einige in meinen Augen wichtigen Punkte herausgreifen und darüber ein bisschen nachdenken, die wirklich grundlegend sind. Vielleicht ist das für euch kalter Kaffee, vielleicht könnt ihr schon singen, alles was ich sage. Ich kenne eure Erfahrungen weniger. Ich höre ab und zu vom Bastel das eine oder andere, was hier in euren Gefilden los ist. Und ich glaube, Peter Hahn ist bei euch ja auch bekannt in dieser Gegend. Freudiges Nicken allerseits. Das neue Buch habt ihr alle gelesen schon, oder? Warum macht ihr uns kaputt, wie wir unsere Zukunft verspielen? Das ist ja ganz frisch. Und die letzten Seiten, die hat er noch ganz kurz vor Drucklegung geschrieben. Und zwar war das in den ersten Wochen von Januar, wo der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, wie heißt das Bundesland? Was? Ja. Da seine Theorien hatte von wegen Überwachung und Verbote und so weiter und so weiter. Und auch der regierende Bürgermeister in Berlin da am Spinnen war und während dem Stromausfall dann Tennis gespielt hat mit einer Lebensgefährtin neuer Art. Das hat er dann freudig aufgegriffen und so findet ihr hier die ganzen aktuellen, kaputten, traurigen, manchmal auch wirklich skurrilen Episoden, die es gegeben hat. Und der Peter Hahn, der ist ja nun auch erfahren genug, um das einzuordnen und auch in einen Zusammenhang zu bringen. Und das ist dermaßen spannend zu lesen für jeden, der ein bisschen noch Interesse hat an Politik. Und mit einer ganz klaren Ausrichtung und mit einem letzten Kapitel, das hätte ruhig länger sein können, das ist ein bisschen zu kurz geraten. Also das evangelistische Kapitel kommt immer bei ihm zum Schluss. Und das ist diesmal auch da, ist auch sehr gut, aber das hätte ein bisschen mehr Raum einnehmen können. Denn dieses Buch kann man sehr, sehr gut geben Zeitgenossen, die nicht Christen sind. Peter Hahn kennt, glaube ich, jeder. Und gerade hier im Osten ist er ja auch sehr beliebt. Und der bekommt das Evangelium klar und deutlich gesagt. Und biblische Bezüge sind überall da. Biblische Werte werden hochgehalten und so weiter. Und das ist keine peinliche Sache, wenn man so ein Buch dann verschenkt. Leider ist das ziemlich teuer, 15 Euro dafür. Aber naja, gut, wollen wir hoffen, dass er mit dem Geld gut umgeht. Das glaube ich eigentlich schon. Und es schadet auf jeden Fall keinem, wenn er das Buch liest. Also ich habe es schon zweimal gelesen und freue mich sehr darüber. Ja, wie komme ich auf den Peter Hahn? Ja, ich habe ihn irgendwie. Na, du hast mir noch einen Gruß bestellt, Bastel, oder?
Ja.
Heute Abend. Frisch. Ja. Gut, aber jetzt wollen wir mal unser Thema hier anfangen. Zunächst mal ganz grundsätzlich unsere Verkündigung. Damit meine ich eben die Predigten, die gehalten werden, auch hier in Gemeinschaftskreisen. Das ist uns allen klar, sollte vom Wort Gottes geprägt sein. Und durch den Geist Gottes auch bewirkt und auch bestätigt werden. Und dann entsteht die Frage, was ist die große Aufgabe, was ist das Ziel des Heiligen Geistes? Erlaubt bitte, wenn ihr das ertragen könnt, dass ich euch mal ein paar Fragen stelle. Ganz spontan antworten, müsst ihr auch nicht, nur wäre schön, wenn ihr da mithelft. Was ist eurer Meinung nach die Aufgabe, die große Aufgabe des Heiligen Geistes?
Trost.
Was?
Trost.
Trost? Ja.
Überführung und Sünde.
Jawohl. Steht wo? Sehr gut. Johannes 16, glaube ich. Mhm. Haben wir noch was?
Jesus groß.
Bitte?
Jesus groß machen.
Das wollte ich hören, ganz genau. Wir lesen von dem Heiligen Geist, Johannes 16, Vers 13, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten und er wird mich verherrlichen. Das hat der Jesus gesagt. Also er wird den Herrn groß machen. Ich glaube, dass man sagen kann, dass die vornehmste Aufgabe ist, die größte Aufgabe ist, den Herrn Jesus zu verklären, groß machen, herrlich machen. Im Alten Testament haben wir da eine Illustration für, in dem Tempel oder in der Stiftshütte, im Heiligtum, da stand der siebenarmige Leuchter, der mit Öl gefüllt war. Und das war das einzige Licht in diesem Raum, in diesem Heiligtum. Und alle Gegenstände im Heiligtum wurden praktisch durch den Leuchter beleuchtet. Und das, meine ich, ist ein schönes Bild, eine Illustration zu dem, was die Aufgabe des Heiligen Geistes in der Gemeinde heute ist oder sein soll. Sie soll all das, was von Jesus spricht und auch von der Gemeinde spricht, Schaubrottisch, Räucheraltar und so weiter und so weiter, sichtbar machen, bestrahlen, beleuchten. Wahrscheinlich gibt es hier in manchen Städten, die eine längere Tradition, Vergangenheit haben, irgendwelche Denkmäler oder besondere Bauten, die durch so große Scheinwerfer bestrahlt werden. Das ist, meine ich, ein schönes Bild auch für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der macht nicht auf sich aufmerksam, sondern er hat die Aufgabe, Jesus groß zu machen, etwas zu beleuchten, anzustrahlen und selbst unsichtbar zu bleiben oder nicht aufzufallen. Und das ist eine gute Faustregel, auch manche Entwicklungen zu beurteilen in unserer heutigen Zeit. Ich wage zu sagen, dass Gemeinden, die nur noch vom Heiligen Geist reden und weniger von Jesus, dass da eine Schieflage ist und dass da etwas nicht stimmt. Der Heilige Geist möchte nicht von sich selbst reden, sondern er möchte Jesus groß machen, herrlich machen, ihn verklären. Ein schönes Beispiel haben wir auch in einer Person im Neuen Testament bei Johannes dem Täufer. Von ihm lesen wir, dass er von Geburt an, vom Mutterleib an sogar, mit Heiligem Geist erfüllt war, Lukas 1. Und in Johannes 1, da ist über ihn geschrieben, er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugen oder das Licht bezeugen sollte. Und das ist eine treffende Beschreibung auch des Heiligen Geistes. Er war also nicht das Licht, sondern er war bestimmt, um das Licht deutlich zu machen, auf den Herrn hinzuweisen. Und das ist immer ein Kennzeichen von einer Person, einem Bruder oder Schwester, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass er nicht auf sich aufmerksam macht, sondern vor allem eben auf den Herrn. Das sollte man sich gut merken. Da wird man manches schnell entdecken können und auch einordnen können. Ja, als dann die Volksmengen kamen, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen, er hat ja seine Bußpredigt da gehalten am Jordan, und die Bibel sagt, dass ganz Jerusalem oder ganz Judäa dann zu ihm kam, um sich taufen zu lassen. Da wurden natürlich die religiöse Elite der Juden hellhörig und auch unruhig. Was soll das? Was bringt das? Und so weiter. Und die haben dann ihre Reporter geschickt zu einem Interview mit der Frage, wer bist du eigentlich? Und dann die Reaktion von Johannes, die ist so schön und auch so bedeutsam, wie ich finde, was der Heilige Geist bewirkt. Was wird der Johannes darauf antworten? Wahrscheinlich wurde diese Frage gestellt vor vielen Tausenden, ich weiß es nicht, von religiösen Juden, die sich haben taufen lassen. Und da wird er gefragt, wer bist du? Was hätten wir geantwortet, wenn wir interviewt würden, wenn wir mal vor einer großen Volksmenge gefragt würden, wer wir sind, was uns ausmacht und so weiter, dann hätten wir natürlich innerlich gejubelt, dass wir endlich mal eine Möglichkeit haben, zu zeigen und zu sagen, zu erzählen, wer wir sind und wie wichtig wir sind und was weiß ich nicht alle. Aber hier ein Mann, der voll Heiligen Geistes war von Geburt an, von Mutterleib an, was antwortet der? Der nutzt nicht die Gelegenheit, um von seinem Auftrag, von seiner Mission zu erzählen, sondern auf die Frage, wer bist du, da sagt er das, was er nicht ist, nämlich, ich bin nicht der Christus. Ist das nicht interessant? Er hat die Möglichkeit, sich jetzt mal hier präsent zu machen. Nein, ich bin nicht der Christus. Wer denn? Bist du Elia? Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Nein. Die Antworten werden immer kürzer. Und dann werden die nervös und sagen dann nochmal, ja sag mal, wer bist du? Wir müssen unseren Auftraggebern Antwort geben. Was sagst du von dir selbst? Und dann sagt er, bezeichnet er sich als die Stimme eines Rufenden und redet dann von dem Herrn Jesus, wer er ist. Und er blüht praktisch auf, als er endlich zu seinem Lieblingsthema kommt, siehe das Lamm Gottes. Und das ist für mich eine wunderbare Illustration zu dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Wenn der Herr uns das auch schenkt, dass wir so erfüllt sind von dem Herrn Jesus, dass wir uns freuen, wenn wir über ihn reden können und nicht über uns selbst reden müssen. Das war seine große Freude und das war sein großes Thema. Zwei Kapitel später, das kennen wir uns gut, in Johannes 3, da sagt er seinen Jüngern, die jetzt ihn verlassen, den Johannes verlassen, um Jesus nachzufolgen, dass er sich freuen kann, dass sie jetzt ihm nachfolgen. Und dann sagt er diesen wichtigen, schönen Satz, er, der Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das finde ich wirklich wunderschön. Warum erwähne ich das? Ich glaube, dass wir an dieser Stelle ein alarmierendes Defizit in unserer evangelikalen Szene sehen können. Ich kenne hier eure Gegend nicht so gut. Ich habe das eine oder andere gelesen in Edea, da werden ja auch schon mal hier die Gemeinden erwähnt. Ich habe nur ein schwaches Bild und ich weiß auch nicht, ob das, was ich sage, euch wirklich hier berührt oder interessiert oder euch wichtig ist. Aber Tatsache ist, dass in den meisten evangelikalen Gemeinden in unserer Zeit, in Deutschland, besonders im Westen, der Herr meist nicht im Mittelpunkt steht und dass es darum nicht geht, um ihn zu ehren, sondern leider steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen und seiner Selbstverwirklichung auf dem Podest und soll angesprochen werden. Nebenbei ein ganz kleiner, kurzer Exkurs, das spiegelt sich auch in unserer Wortwahl als Christen wider. Früher war man gewohnt, unseren Jesus als Herr Jesus zu bezeichnen. Ich habe mich eben gefreut bei unserem Gebet. Du hast ja auch betont, lieber Herr Jesus, hat mich sehr, sehr gefreut, weil man das bei uns im Westen kaum noch hört. Das ist die Rede von Jesus, aber Herr Jesus, aus irgendeinem Grund hat man sich das abgewöhnt, aber vielleicht ist das auch schon eine Klärung oder ein Hinweis darauf, dass sich doch irgendetwas in unserem Denken verändert hat. Es ist ganz interessant, dass wir in den Evangelien bis zur Kreuzigung fast ausschließlich den Namen Jesus finden, ab und zu mal Herr Jesus, soweit ich weiß, überhaupt nicht, aber nach der Auferstehung, in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Paulus und Petrus und Johannes und so weiter, da finden wir immer den Namen Herr Jesus. Also mit seiner Auferstehung, mit seiner Verherrlichung ist er der Herr. Jesus ist der Name für den geringen, verachteten Jesus von Nazareth, der Mensch. Aber Herr Jesus wird er genannt, nachdem er erhöht wurde, verherrlicht wurde und damit auch als Herr unseres Lebens angesprochen wird und auch erklärt wird. Und deswegen finden wir da immer die Wortwahl Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Herr Jesus oder Christus Jesus, der Herr. Also nochmal, Jesus, der Name für den verachteten, erniedrigten Jesus, den gekreuzigten, aber Herr Jesus, die Bezeichnung für den auferstandenen, erhöhten und verherrlichten Herrn. Und das ist keine kleingeistige, verengte Wortklauberei, sondern ich glaube, das drückt eine gewisse Haltung zu unserem Herrn Jesus aus und hat auch nichts zu tun mit dem Herrsagen der Pharisäer, vor dem der Jesus warnt. Also es geht nicht darum, dass wir Herr sagen und uns der Bedeutung nicht klar sind, sondern es geht darum, dass wir den Herrn Jesus als unseren Herrn und Gebieter anerkennen und so zu ihm reden und uns ihm auch unterordnen. Es gibt eine kurze Passage in der Apostelgeschichte, also falls ihr in der Bibel mithabt und da auch gerne reinguckt, wäre das nicht verkehrt, wenn ihr auch die aufschlagen würdet. In der Apostelgeschichte Kapitel 11, da haben wir die Vertreibung der Christen aus Jerusalem und von denen lesen wir, dass sie jetzt Jerusalem verlassen müssen. Und dann tingeln sie durch die Gegend und kommen irgendwann nach Antiochien, eine Großstadt, römisch geprägt, eine ziemlich verlotterte Stadt, war damals auch sehr verrufen, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Bildung, aber viel Unmoral, Sportstadien, Tempel jede Menge, Rotlichtviertel, reicher Handel, Philosophie, Universitäten und so weiter und so weiter. Und diese schlichten, einfachen Christen aus Jerusalem, die sind jetzt unterwegs in Richtung von Antiochien. Und da lesen wir, dass sie zunächst einmal nur zu den Juden sprechen, wahrscheinlich weil die meisten nur Hebräisch sprachen. Und dann lesen wir, es war aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten. Und dann kommt es, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Dann der nächste Vers, und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er durchzöge nach Antiochien, welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Eine große, zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Ist das nicht interessant? In diesen wenigen Versen die Betonung von dem Herrn. Und ich glaube, dass man da ableiten kann, immer dann, wenn wir schlicht und einfach das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigen, dann wird die Hand Gottes, des Herrn Hand war mit ihnen, die wird dann irgendwie sichtbar. Und dann kommen viele und bekehren sich zu dem Herrn. Das ist gar nicht mehr der Rede davon, wie die evangelisiert haben, wie viele die geredet haben und so weiter und so weiter, sondern dann bekennt sich der Herr zu seinem Wort und es kommen viele zum Glauben. Und Gott sei Dank, als der Barnabas da hinkommt und das sieht und sich freuen kann, auch wenn das eine ganz wahrscheinlich bunte Truppe war, ehemalige Prostituierte, Philosophie, Professoren wahrscheinlich, reiche Leute, arme Leute, Drogensüchtige, Alkoholiker und was nicht alle. Er sah die Gnade Gottes bei ihnen, freute sich und dann ermahnte er sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Keine Vorschriften, wie man sich benehmen soll, wie man sich kleiden soll, wie man sich schminken soll, was man nicht tun soll, bleibt bei dem Herrn. Und wie schön ist das, wenn sich der Herr da so bezeugen kann, weil das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigt wurde. Ein paar praktische Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit bei uns hier im evangelikalen Raum. wieder manchmal ein ganz verdrehtes und verwirrendes Evangelium verkündigt wird, in dem eben nicht unser Herr, sondern der Zuhörer, der Mensch im Mittelpunkt steht. So konnte man vor einiger Zeit in IDEA lesen, es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass der Missionsleiter von Campus für Christus, Namen nach bekannt wahrscheinlich auch, so eine Studentenarbeit an Universitäten vor allem, der Leiter heißt Andreas Boppard, Boppi genannt, kommt aus der Schweiz, ist ein sehr bekannter Autor von Büchern und Redner auf evangelikalen, extrem charismatischen Großveranstaltungen, hatte für IDEA da einen mehrteiligen Artikel geschrieben. Und unter dem Titel »So tickt unsere Jugend« stellte er dann nicht Jesus als Erlöser, Stellvertreter und Versöhner vor, sondern, stellt euch das vor, sondern als Entschämer. Könnt ihr damit was mit anfangen? Ein Entschämer. Zitat, der unglaublich attraktiv ist und aktuell in unsere Schamkultur passt. Was macht man mit solch einem Ausspruch? Aber da wird schon etwas deutlich davon, wie manches sich völlig verdreht hat. Ein Entschämer, der uns befreit von unserer Scham oder von unseren Komplexen. Ich weiß nicht, was da alles drunter eingepackt wird. Und der passt oder ist unglaublich attraktiv. Ja, was meint man damit? Manchmal wird auf Bildern, in Filmen und so weiter an Jesus vorgestellt, wie ich ihn mir noch nie vorgestellt habe, wenn ich die Bibel gelesen habe. Tatsächlich attraktiv nach außen hin, aber die Bibel sagt, er hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht. Er sah nicht so aus, als hätten wir seiner begehrt. Er war verachtet von den Menschen. Stellen wir uns nicht Jesus vor als so ein Playboy oder irgendwie ein Schönheitskönig oder irgendwie etwas anderes. Der sah ganz normal wie du und ich aus, vielleicht noch ein bisschen, ja, er sah nicht so aus, als hätten wir ihn gesucht oder begehrt oder als hätten wir ihn nötig. Das ist unser Herr. Und dieser Entschämer ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Paulus über das Ärgernis des Kreuzes und der Torheit des Evangeliums in 1. Korinther 1 aussagt. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass unser Jesusbild in unserer heutigen Zeit verzerrt wird, auf vielerlei Weise, und dass wir uns nah an Gottes Wort halten und ihn wirklich so sehen, wie der Heilige Geist im Wort Gottes den Herrn Jesus uns vorstellt. Vor allem als Stellvertreter und Versöhner und nicht als irgendwie ein Entertainer oder sonst was. Noch extremere Aussagen findet man in der Mediathek Worthaus. Ich weiß nicht, ob die den einen oder anderen bekannt ist. Unter den jungen Leuten, Studenten vor allem, ist es teilweise sehr beliebt. Die gilt als evangelikal und pietistisch und hat mit Professor Zimmer und auch mit Professor Thorsten Dietz, zwei Professoren, die auf einen ganz besonderen Trip sind, sehr begabte Leute sicherlich. So lehrt zum Beispiel der Professor Zimmer, früher in den Tabor, glaube ich, jetzt in Kassel als Theologieprofessor auf der CVM-Schule, dass es keine Erbsünde gibt, weil Adam keine historische Person ist. Stellt euch das mal vor. Es gibt keine Erbsünde, natürlich hat er recht. Wenn es so wäre, wenn Adam keine historische Person gewesen wäre, ja, dann brauchen wir nicht von Erbsünde sprechen, ist ganz klar. Aber wir glauben, denke ich alle, dass die Bibel, Gottes Wort und auch 1. Mose 1 und 2 inspiriert ist und die Wahrheit ist und Adam gelebt hat und deswegen eben auch die Sünde Adams und Evas auf uns übergegangen ist. Aber er geht dann noch weiter und deshalb ist auch kein Sündopfer am Kreuz nötig. Klar, wenn wir nicht sündig sind, dann brauchen wir auch kein Sündopfer. Und so wird dann auf subtile Weise, oft auch mit ganz frommen Worten, und das sind äußerlich fromme Leute, die beiden Herren, die auch vorgeben, Jesus und Gott zu lieben, aber ganz gefährliche Aussprüche machen, wenn wir da nicht kontern und sehr deutlich dann auf Gottes Wort pochen, was da geschrieben steht, dann kommt eins zum anderen. Und Tatsache ist, dass gerade durch diese Professoren und durch Worthaus, durch diese Vorträge, die man da hören kann, sehr fromm geredet wird, aber die Grundlagen werden uns unter den Füßen weggezogen. Und während diese zitierten Theologen links abdriften, gibt es auf der anderen Seite aber auch einflussreiche Evangelikale, wie die charismatischen Pastoren Bill Johnson, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, von Bethel oder Bethel in USA, einer der größten Bibelschulen, die es gibt, wo tausende von deutschen jungen Leuten auch studieren inzwischen, und Ben Fitzgerald, die diese neue apostolische Reformation, da werdet ihr wahrscheinlich auch in Zukunft öfter von hören, NAP, neue apostolische Reformation, die unter anderem auch mit Johannes Hartel, dürfte bekannt sein, Peter Wenz und den Boppi, Andreas Boppert, zusammenarbeiten auf ihre Erweckungsgroßveranstaltungen und so weiter. Und da fügt man der Bibel etwas hinzu. Also man nimmt nicht etwas weg, sondern man dichtet etwas dazu, was zutiefst heretisch ist. Zitat: Jesus ist nicht als Gott, der Sohn, auf die Erde gekommen, sondern er wurde nach seiner Taufe von Gott adoptiert. Also sollte man meinen, da würde alles Krach schlagen. Das ist dermaßen verdreht und eine Gotteslästerung im Grunde. Mit anderen Worten, Jesus war ein Mensch wie wir auch und er wurde nur von Gott eben adoptiert. Dann wird gelehrt von diesen Männern, Jesus starb für die Sünde am Kreuz, er starb für die Krankheit, starb für die Armut, starb für den Tod und er nahm in der Hölle, in der sogenannten Höllenfahrt Jesu, nach seinem Tod die Natur Satans an, damit wir göttliche Wesen werden können. Also wenn man das den Reformatoren gesagt hätte oder den Erweckungspredigern, die wären auf die Barrikaden gesprungen. Das ist eine solche Gotteslästerung. Der Jesus nahm in der Hölle dort die Natur Satans an und starb dafür, damit wir göttliche Wesen werden können. Also da wird alles auf den Kopf gestellt. Und das ist ganz, ganz tragisch. Und deswegen lehren diese Männer auch, eben weil Jesus an unserer Stelle die Natur Satans angenommen hat, dass wir göttliche Wesen werden können, können wir dann auch so handeln, wie Jesus das getan hat. Es gibt ein Buch, wen das interessiert, vielleicht kommt der eine oder andere damit in Berührung, da kann man das alles nachlesen, wird das ausführlich informiert und das ist eine Bewegung, die in den letzten Jahren sich sehr, sehr verbreitet hat, hier in Europa auch, kommt aber von den USA, entwurzelt aktuelle christliche Irrtümer. Theologische Kennzeichen der Wort des Glaubensbewegung der dritten Welle und der NAP, der neuen apostolischen Reformation. Da findet ihr die Belege für. Und wenn ihr euch begeistert für Johannes Hartel oder für die Mehrkonferenzen oder was weiß ich, oder die Erweckungskonferenzen, die in den letzten Monaten stattgefunden haben in Süddeutschland, ich glaube in Stuttgart und in Augsburg, dann müsst ihr euch bewusst machen, dass dort diese Männer Einfluss haben. Das heißt jetzt nicht, dass Johannes Hartel diese Lehren teilt. Ich glaube, dass er in diesen Punkten sehr klarer ist wie diese beiden Amerikaner. Aber man arbeitet zusammen und damit ist einfach die Gefahr, dass alles sich so vermischt und durchdringt und man gar nicht mehr klar definieren kann oder sagen kann, wer was eigentlich glaubt. Und wir sehen, dass es also zwei ganz große theologische Verbrechen gibt. Ich sage das mal in meinen Worten, dass man entweder etwas von den biblischen Lehren über unseren Herrn Jesus wegnimmt, man entehrt ihn praktisch, und auf der anderen Seite fügt man unbiblische Lehren über die biblischen Aussagen hinaus hinzu, und in beiden Fällen wird unser Herr ganz massiv entehrt. Und das ist genau das Gegenteil, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte den Herrn Jesus uns groß und lieb und wichtig machen, seine Attribute, seine Eigenschaften herausstellen, damit unsere Liebe zu ihm groß wird und auch unsere Bereitschaft, ihm zu folgen, ihm zu dienen, ihm unser alles auch zur Verfügung zu stellen, das wird damit untergraben. Damit ist dann auch ein weiteres Defizit, wird er deutlich, denn nicht nur über unseren Herrn wird ein falsches oder verkürztes Evangelium verkündigt, sondern auch der Mensch wird oft in unserer Verkündigung falsch angesprochen, mit ganz vehementen Folgen. Das führt dann auch zu dem Dilemma der heutigen Evangelisation und der Ursache vieler Oberflächenbekehrungen und Scheinbekehrungen, und zwar die unterschlagene Lehre von der Verdorbenheit des Menschen. Ich weiß nicht, ob euch dieser Satz bekannt ist, das war ein großer Satz der Puritaner und der Reformatoren natürlich, die Lehre von der völligen Verdorbenheit des Menschen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre. Die Reformatoren, die Puritaner und auch Spurgeon und diese Brüder haben da viel drüber gepredigt und viel darüber gestritten. Teilweise haben die sich sehr gezankt, weil sie sich nicht einig werden konnten, wie weit das geht mit der Verdorbenheit des Menschen. Aber Paulus hat im Römerbrief in den ersten drei Kapiteln ganz ausführlich die Verlorenheit, die Verdorbenheit des Menschen, wo nichts Heiles, nichts Gutes, nichts Brauchbares für Gott bei ist, deutlich gemacht. Ich glaube, wie in keinem anderen Brief. Aber genau das wird in der heutigen Evangelisationspraxis oft nur noch angedeutet oder auch völlig unterschlagen. Das betrifft wahrscheinlich nicht die landeskirchlichen Gemeinschaften, vor allem hier in Sachsen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die großen Evangelisationen, die in Westdeutschland immer noch stattfinden, werden oft mit einem Programm gefüllt, was wirklich nichts mehr mit dem Neuen Testament zu tun hat. Und das, was die Reformatoren, die Puritaner, die Erweckungsprediger wie Whitfield, Wesley, Spurgeon und so weiter mit Nachdruck gepredigt haben und die Gewissen der Zuhörer aufgewühlt haben durch ihre messerscharfe Predigt, sodass sie sich entweder bekehrten oder zumindest erschüttert und erweckt die Versammlung verließen oder aber mit heftiger Feindschaft reagierten. Also damals waren die Evangelisationen spannend, kann ich euch sagen. Da gab es keine Langeweile. Da war wirklich etwas los. Und vielleicht werden deshalb auch unsere evangelistischen Ansprachen heute nicht mehr mit Spott und Hohn, mit Wurfgeschossen wie toten Ratten oder Katzen, faulem Gemüse und faulen Eiern quittiert. Also wenn Wesley oder Whitfield irgendwo evangelisierten, dann kamen die Gemüsehändler sofort an und sagten, hier, wir haben noch eine ganze Fuhre faules Obst und faule Tomaten und faule Eier, kriegt er kostenlos, nur befeuert diese komischen Evangelisten so gut wie ihr könnt, dass die stinken und dergleichen mehr. Also da gab es keine Langeweile, sondern da war Stimmung, sage ich euch. Aber heute ist es schon normal, dass man eine Predigt oder eine Evangelisationsansprache mit stehenden Ovationen bedenkt, also man klatscht Beifall. Ich war kurz vor Weihnachten in Kuba, da sieht es ja ganz finster aus, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, welche eine Armut, welche eine Not dort ist. Nur noch eine Stunde Strom am Tag in einem Land, tropisches Land. Im Osten ist gar kein Strom mehr da. Wir sind da viel unterwegs, um da auch zu helfen und containerweise Lebensmittel, Öl, Seife und Medikamente hinzuschicken und so weiter. Und dann wurde ich eingeladen, oder wir wurden eingeladen als Team, auch mit einer Gesangsgruppe von jungen Brüdern, zwei Konferenzen durchzuführen für Mitarbeiter in den Gemeinden. Und da ging das sofort los, sofort beim ersten Vortrag fingen die an zu klatschen. Und dann habe ich ihnen gesagt, also wenn sie mir einen Gefallen tun wollten, dann sollten sie das bitte nicht machen und so weiter und so weiter. Ich wüsste gar nicht, warum man jetzt hier am Klatschen ist und weiter. Aber es ist ja einfach so üblich, dass man eine Predigt, wahrscheinlich um den Redner zu schmeicheln oder ihm Sympathie entgegenzubringen, beklatscht. Abgesehen von den ganzen Halleluja-Rufen und Amen, Amen, Amen und so weiter. Das ist alles nicht schlimm. Aber es ist interessant, wie man eine ganz andere Vorstellung heute hat, auch von der Predigt und von dem Prediger. Keiner wäre auf die Idee gekommen, hätte nach ein paar toten Ratten gesucht oder faulen Tomaten, um mich zu befeuern. Ganz im Gegenteil. Also wenn ihr das Tagebuch mal von John Wesley lest oder seine Biografie oder die Biografie von George Whitefield, die beiden waren ja gute Freunde, auch wenn sie 30 Jahre auseinander waren. Wesley war der Mentor von Whitefield. Das ist dermaßen spannend und interessant und erschütternd, was die erlebt haben. Das ist unglaublich. Gut, Whitefield und Wesley, die anglikanische Kirche, das war die protestantische Kirche in England, die hat ihnen die Türen in der Kirche verschlossen. Die waren natürlich alle neidisch darauf, der Zulauf dieser Leute. Und so hat dann der Whitefield zum Beispiel bis zu 80.000 Zuhörern unter freiem Himmel gesprochen. Das ist unglaublich. Seine Stimme, es gab ja kein Megafon oder irgendwie Lautsprecher und sonst was, reichte etwa 1,8 Kilometer weit. Benjamin Franklin, der Erfinder der Blitzableiter und einer der Gründerväter der USA, war ein Freund von ihm. Und er als Physiker, der hatte dann während der Predigt dann die ganze Strecke abgelaufen, um zu hören, in welcher Entfernung man seine Stimme noch hören könnte. 1,8 Kilometer. Also die waren so begabt auch. Der Whitefield, wenn er predigte, das hat er mit solch einer Begabung, aber mit einer Hingabe, einer Liebe zum Herrn getan, dass die damaligen ungläubigen Schauspieldirektoren ihre Schüler, ihre Studenten in die Predigt geschickt haben, möglichst in die erste Reihe, damit sie lernen, wie man rhetorisch gut redet und so weiter und so weiter. Und diese Studenten, die saßen da mit offenen Ohren und einer, der später sehr berühmt wurde, hat immer gesagt, also er würde umgerechnet $1.000 geben, wenn nur das Wort "Oh!" so reden könnte wie Whitefield. Und je nachdem, wie er Mesopotamien ausspricht, könnte er die Leute zum Weinen oder zum Lachen bringen. Also mit einer solchen Begabung und einer Hingabe hat er die Leute da wirklich versucht, für den Herrn zu gewinnen. Ja, aber das war auch mit ganz großer Feindschaft verbunden. Ich weiß nicht, wie oft die beiden verhauen haben. Da sind die Knochen gebrochen worden, da sind die teilweise mit heiß gemachten Stieren, also wild gemachten Stieren, haben sie in die Versammlung getrieben, nur um Unruhe zu stiften und Terror zu machen, um die Predigt zu stören. Oder wenn man an William Booth denkt, dem Gründer der Heilsarmee, der hatte einen jungen Bekehrten, das war ein ganz bekannter Preisboxer, ein ganz wilder Typ, gar nicht gebildet, aber seine ersten Dienste als Jünger Jesu und Mitarbeiter von General Booth, es war der feurige Elias Kethman, der musste auf den Umzügen, die sind dann als Heilsarmee dann durch die Straßen gegangen mit ihren Trompeten und so weiter, Kurzansprachen, Zeugnisse, Transparenten und so weiter. Der hatte dann eine große Schürze an, um die ganzen toten Ratten und Katzen einsammeln zu können, damit sie nicht ein zweites Mal als Wurfgeschoss eingesetzt werden konnten. Das war sein erster Dienst im Dienst für den Herrn. Ist auch eine schöne Sache. Ne? Wäre mal ein Vorschlag auch für die jungen Brüder hier unter uns. Also das war eine ganz andere Zeit, aber auch eine ganz andere Gottesfurcht damals, aber auch ein ganz anderer Mut war da. Da gibt es köstliche Geschichten, also wenn ihr gute Bücher braucht, da sind jede Menge Biografien von diesen Leuten. Das ist so, so wichtig und gut. Ja, aber heute, da wird das Evangelium gepredigt, ein sogenanntes Evangelium nach dem Motto, Jesus liebt dich. Und das ist einfach die Hälfte der Wahrheit. Auf einem der letzten Jesustage in Berlin, wo zigtausende Menschen mit Plakaten, Luftballons, Sprechchören durch die Stadt marschierten, konnte man auf einem Transparent die Worte lesen: Gib Jesus eine Chance. Was sagt ihr dazu? Das war gut gemeint, ganz sicherlich, nett. Aber mit dieser Aufforderung wird unser Jesus als ein hilfloser Bettler dargestellt, der auf ein Almosen oder auf unser Erbarmen angewiesen ist. Gib Jesus eine Chance. Gut gemeint, aber was für ein Denken steckt dahinter? Und damit wird das Evangelium wirklich pervertiert. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das ist glücklicherweise, kostet das nicht 15 Euro, sondern 4,99 Euro von David Platt, keine Kompromisse, Jesus nachfolgen um jeden Preis. Ich lese euch ein Zitat daraus vor. Er greift hier so Parolen auf in der Evangelisation. Bitte Jesus in dein Herz zu kommen. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Bete dieses Gebet, unterschreibe diese Karte, geh diesen Gang hinunter und nimm Jesus als deinen persönlichen Retter an. Unser Versuch, dieses Evangelium auf eine attraktiv eingepackte Darstellung zu reduzieren, welches die Leute davon überzeugt, uns die richtigen Worte nachzusagen oder zu beten, scheint nicht mehr angemessen, wenn wir etwas von der Heiligkeit Gottes erfasst haben. Und vielleicht wisst ihr das von Zeltevangelisation, dass das bis heute so gemacht hat und auch Leute und Brüder, die ich sehr schätze, die es nach wie vor auch tun, wirklich auch mit dem Wunsch, dass sie damit Menschen ermutigen, noch nach vorne zu kommen, ein Gebet nachzusprechen oder die Hand zu heben oder eine Karte auszufüllen. Aber ist das eine Wiedergeburt? Ist das eine Bekehrung? Ich weiß von Pastor Wilhelm Busch, wenn der evangelisiert hatte, Jesus unser Schicksal, dann war das manchmal so deutlich und hat Gott so klar und deutlich geredet, dass die Veranstalter ganz erbost waren, als der Wilhelm Busch ganz zum Schluss, obwohl eine Totenstille da war, einen Witz machte. Und dann haben sie ihn hinterher angefahren und gesagt, wie konntest du nur diese Chance nutzen? Die waren alle reif zur Bekehrung. Und da hat der Wilhelm Busch gesagt, einer, der morgen früh kommt und sich bekehrt, der ist mir wichtiger, als wenn heute Abend 100 kommen. Weil er genau wusste, Emotion, aber keine Wiedergeburt. Begeisterung, aber keine Tiefe. Das ist uns so fremd, aber ich glaube, es ist nötig, wenn wir darüber nachdenken, und das ist gerade ein Defizit in der Evangelisation. Wir haben, schreibt hier der David Platt, du wirst keinen Vers in der Bibel finden, in dem Menschen gesagt wird, senkt euren Kopf, schließt die Augen, sprecht mir nach. Du wirst nicht einmal finden, dass ein abergläubisches Übergabegebet auch nur erwähnt wird. Du wirst auch keine Betonung darauf finden, Jesus anzunehmen. Wir haben den unendlich herrlichen Sohn Gottes, der den unvorstellbar furchtbaren Zorn Gottes erduldet hat und jetzt als der unfassbar würdige Herr über alles regiert, auf einen armen, mickrigen Bettler reduziert, der darum bettelt, dass wir ihn annehmen. Und wie gesagt, das ist alles gut gemeint. Nimm Jesus an, nimm ihn in dein Herz auf. Aber es ist wirklich etwas, wird hier unterschlagen von der Heiligkeit Gottes. Ihn annehmen, glauben wir wirklich, schreibt Platt, dass er unsere Aufnahme braucht, brauchen nicht wir ihn. Vielleicht kennt ihr Tozer, der viele Bücher geschrieben hat und sehr, sehr deutlich auch die Evangelikalen aufs Korn genommen hat. Der hat immer diese unheilvolle Verdrehung angeprangert und schreibt einmal, dieses Konzept des Christentums ist wenig mehr als ein schwächlicher Humanismus gepaart mit genauso schwachem Christentum, um ihm kirchliche Weihen zu verleihen. Man kann es schnell an seinem Ansatz erkennen, stets beginnt es mit dem Menschen und seinen Bedürfnissen, dann erst sieht es sich nach Gott um. Wahres Christentum offenbart Gott als den, der die Menschen sucht, um sie von ihrem Drehen um sich selbst zu befreien. Ein anderer großer Denker, Søren Kierkegaard, der Däne, hat das vor 150 Jahren so ausgedrückt. Hört mal zu. Vor allem gibt es etwas, wovon du nichts weißt, sondern was du dir sagen lassen musst und was du glauben sollst. Du bist in Sünde empfangen, in Übertretung geboren. Du bist von Natur aus ein Sünder. Falls du in diesem Zustand bleibst, ist dir die Hölle sicher. Da hat Gott in seiner unendlichen Liebe eine Veranstaltung zu deiner Erlösung getroffen, hat seinen Sohn geboren werden, leiden und sterben lassen. Glaubst du das? Dann wirst du ewig selig. Das wird dir verkündigt, diese frohe Botschaft. Wer wagt das heute noch zu sagen? Du bist von Natur aus ein Sünder und falls du so bleibst, ist dir die Hölle sicher. Und es gibt etwas, wovon du nichts weißt, sondern du musst dir etwas sagen lassen. Und das ist sehr, sehr deutlich. Das Bewusstsein der völligen Verlorenheit und Sündhaftigkeit war der Grund für Martin Luther, für seine Bekehrung oder seine Wiedergeburt und leitete die Reformation ein. Das zweite Lied, was er 1523-24 gedichtet hat, spiegelt seine jahrelangen geistlichen Kämpfe wider. Es ist ein uraltes Deutsch, aber ihr kennt wahrscheinlich diese Verse auch noch in einer etwas moderneren Fassung. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht, er war zum Guten gestorben. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. Nun, Luther war kein Psychopath, sondern ein Mensch, damals ein junger Mann, noch, der sich selbst erkannt hat und einen Blick in die Abgründe seines bösen Wesens getan hat. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, Biografie über Martin Luther. Ich weiß gar nicht, wie steht er bei euch im Kurs, Martin Luther. Ich hoffe noch einigermaßen gut. Der ist ja gerade für Deutschland so eine wichtige Person gewesen. Und mir tut das auch richtig weh, wenn man heute in den Schulen gar nichts mehr davon hört, von der Reformationszeit, von den Reformatoren, wie die unsere ganze Kultur geprägt haben und was wir denen alles verdanken. Das hat der Erich Metaxas geschrieben. Luther, der Mann, der Gott neu entdeckte, hat eine Menge Seiten, auch eine ganze Reihe Bilder. Hat wie viele Seiten? 620. Das ist aber so spannend, so leicht zu lesen und so schön zu lesen und so hochinteressant, Luther einmal als Mensch auch kennenzulernen, seine Kämpfe, auch seine Fehler, die werden hier nicht beschönigt, aber auch was Gott durch ihn bewirkt hat. Und wenn man dann liest, wie Luther als junger Mönch, die Vorgeschichte kennt ihr ja alle, dann im Kloster ist, ja, er hat erkannt, was wir eben aus seinem Lied herausgehört haben, zur Hölle muss ich sinken. Es war nichts gut am Leben mein, also der hat das wirklich durchlebt und erlebt, die Verdorbenheit des Menschen. So, dann war er da im Kloster bei den Augustinern und der Ordensgeneral Staupitz, der war sein Beichtvater. Jetzt ein kurzes Zitat. Einmal beichtete Luther geschlagene 6 Stunden lang. Jeden Winkel seiner Seele durchsuchte er nach Sünden und danach jeden Winkel in dem Winkel, bis Staupitz, der Beichtvater, fast nicht mehr gerade aussehen konnte. Wann war der Kerl endlich fertig? Also ich weiß, vielleicht habt ihr schon mal jemanden ein paar Stunden lang zugehört, wie schwer das ist. Also für mich ist das eine Strapaze. Jemanden eine halbe Stunde zuhören am Telefon. Manchmal hat man ein Telefongespräch, dann legt der Hörer einfach ab und schreibt weiter oder was und der redet und redet und redet und bedankt sich dann hinterher für das schöne Gespräch. Also ist völlig verrückt. 6 Stunden lang Beichte hören. Einmal wurde er zornig. Dann sagte er, mehr als einmal versuchte Staupitz Luther rauszureißen aus dem Strudel seiner Nabelschau, der ihn immer mehr in die Tiefe riss. Gott ist nicht zornig auf dich, rief er einmal. Du bist zornig auf Gott. Weißt du nicht, dass Gott dir gebietet zu hoffen? Andermal sagte er, wenn du erwartest, dass Christus dir vergibt, dann komm mit einer rechtschaffenen Sünde, die es sich zu vergeben lohnt. Vatermord, Lästerung, Ehebruch, anstatt mit solchem Humpelwerk und Puppensünde. Luther beichtete es, wenn er schlecht über einen Bruder gedacht hatte oder morgen ungeduldig gewesen war oder nicht so eifrig betete, wie er sollte. Und wenn er keine Sünde zum Beichten fand, dann bekannte er seinen Stolz darüber, dass er nicht gesündigt hatte. Also völlig verrückt. Ne? Seine inneren Zweifel kreisten meist um seine Zweifel. Kämpfe kreisten meist um seine Zweifel, dass er es je schaffen würde, ein guter Mensch zu werden, der der Gnade, Barmherzigkeit, Erlösung Gottes würdig wurde. Aber dann kam die große Befreiung. Und das ist so wichtig, das auch mal zu lesen, wie das Evangelium wirklich Deutschland dann anschließend durchdrungen hat. Und da gibt es auch ganz amüsante Geschichten, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Also dieses Buch hat mal 29,95 gekostet, könnt ihr jetzt für 12 Euro kaufen. Ich habe den ganzen Rest aufgekauft, weil es so schön ist. Einem Zeitgenossen Luthers verdanken wir die folgende amüsante Anekdote über Tetzel. Erinnert ihr euch noch an den Ablassprediger? Hier in eurer Gegend hat er ja auch gewütet. Als Tetzel in Leipzig eine große Summe Geld zusammenbekommen hatte durch seine Ablasspredigten, fragte ein Adeliger ihn, ob er auch für eine zukünftige, noch nicht begangene Sünde einen Ablass erhalten könnte. Pah. Tetzel zierte sich anfangs. Liebe Zeit nochmal, das war ein Adeliger, der ordentlich Geld hatte und der wollte jetzt für Sünde, die er noch gar nicht begangen hat, schon jetzt den Ablass zahlen. Dann hat er dem Adeligen das gewährt. Aber nur gegen sofortige Bezahlung. Der Adelige zahlte, bekam seinen Ablassbrief. Als Tetzel weiterreiste, überfiel ihn der Adelige, schlug ihn windelweich, nahm ihm das ganze Geld ab und sagte ihm, dass dies die Sünde gewesen sei, die zu begehen er vorgehabt habe und für die er den Ablass bekommen habe. Das ist doch eine nette Geschichte, oder nicht? Von solchen Geschichten gibt es da... Tetzel verklagte den Übeltäter beim Herzog Georg, doch als der diese ganze Geschichte hörte, ließ er den Adeligen ungestraft. War froh, dass er seine Prügel da gekriegt hat. Dann wird deutlich, wir verdanken dem Luther, dass überhaupt gesungen wird. Bis zu Luther wurde in der Kirche gar nicht gesungen, von den Leuten nicht. Ein paar Priester haben da so ein paar gregoranische Gesänge von sich gegeben. Und dann kam das erste Liederbuch heraus, ich glaube mit 7 Liedern, mit sage und schreibe 7 Liedern. Die waren meist alle von Luther und die wurden dann natürlich von Jahr zu Jahr erweitert. Aber da haben wir erst mal gelernt, als Deutsche zu singen. Dann durch die Übersetzung, die hat Gott gebraucht, also die Bibelübersetzung, dass die verschiedenen Dialekte und die Landstriche sich verständigen konnten. Also ein Ostfrieser und einer hier aus eurer Ecke, aus Sachsen, die konnten sich ja gar nicht unterhalten. Die waren ja so verschieden in ihrem Dialekt. Aber weil sie jetzt alle die Bibel lesen haben und lernten zu lesen, da hatte man eine gemeinsame deutsche Sprache, für die wir wirklich nur dankbar sein können heute. Und was auch die Musik dann bewirkt hat und die Lieder bewirkt haben, wie die katholische Kirche die reformatorischen Lieder fast mehr gefürchtet haben als die Predigten von den Reformatoren, einfach weil viele Analphabeten die Lieder lernen konnten, die waren einfach, die reimten sich gut, eine nette Melodie dabei und dann wurden die überall auf den Gassen dann geschmettert und so weiter und so weiter und so wurde das Evangelium verbreitet. Also das hat so einen Schub gebracht für die Bildung auch der schlichten, einfachen Menschen. Das wissen die meisten heute gar nicht mehr. Deswegen, das ist spannend, das ist bildend. und das macht einen sehr, sehr dankbar. Und das ist einfach unheimlich interessant, finde ich, wenn man sich mit solchen Biografien vertraut macht. Und das gibt einem auch Maßstäbe zur Beurteilung von dem, was heute so ganz anders geworden ist, auch in der Gemeinschaftspflege, in der Gestaltung von Gottesdiensten und so weiter und so weiter. Der griechische Begriff Metanoia, der meist mit Buße übersetzt wird, bedeutet eigentlich Sinnesänderung. Das heißt eine völlige Umgestaltung der eigenen inneren Einstellung. Ich denke jetzt so, wie Gott über mich denkt, über Sünde und Leidenschaften, wie Gott darüber denkt. Und ich denke auch über Gott so, wie er sich selbst in der Bibel offenbart und nicht, wie Menschen über Gott philosophieren. Und diese Sinnesänderung führt zu einer Erschütterung, ähnlich wie bei Hiob, der dann ausspricht, ich verabscheue mich und bereue in Staub und Asche. Und das ruft ein Mann aus, dem Gott das Zeugnis ausgestellt hat, seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen rechtschaffen, das Böse meidend. Und das ruft Hiob aus, nachdem Gott sich ihm geoffenbart hat und mit ihm geredet hat. Ich verabscheue mich und bereue in Staub und Asche. Das hat der Reformator Calvin gemeint, wenn er gesagt hat, das ist ein guter, wichtiger Satz, nur im Spiegel der Gotteserkenntnis erkennen wir uns selbst. Gut. Könnt ihr euch das merken? Im Spiegel der Gotteserkenntnis erkennen wir uns selbst. Da glaube ich fest dran. Buße ist ein Befehl in der Verkündigung des Herrn, tut Buße. Der Apostel am Pfingsttag, was sollen wir tun? Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Das war die Predigt der Apostel und der Evangelisten in den ersten Jahrhunderten. Und das ist heute leider, leider, leider weitgehend unbekannt. Buße ist einmal ein Befehl an uns in der Verkündigung des Herrn, der Apostel und so weiter. Auf der anderen Seite ist die Buße aber auch ein Geschenk Gottes. Das sind die zwei Seiten einer Münze. Buße ist keine, Entschuldigung, Reue ist keine Buße. Das sehen wir bei Judas. Reue ist ein emotionales Erschrecken über die Folgen einer Tat. Wenn zum Beispiel die Polizei uns geblitzt hat, ja, dann haben wir Reue, aber oft nur ein sehr kurzzeitiges Gefühl. Wenn ich an den Bomber denke, jetzt haben wir keine Zeit mehr, sonst würde ich euch das noch ein bisschen erzählen. Es war ein Neffe von mir, ein Halunke ersten Grades, kommt aus ganz frommem Elternhaus, ist dann ausgebrochen mit 12 Jahren, hat dann alles gemacht, was verboten ist. Man nannte ihn Bomber, war auch eine massige Figur. Nichts Vernünftiges gelernt, in der Schule nicht, keine Lehre gemacht, keinen Führerschein gemacht, Auto gefahren, Drogen gedealt, Schlägereien reizten ihn, wo eine Prügelei zu veranstalten war, da war er dabei und machte dann auch seine Drogengeschäfte. Und dann waren sie mal wieder unterwegs gewesen in Holland. Und hatten alles eingeladen in ihr Auto. Wir luden alles ein, fuhren über eine kleine grüne Grenze nach Deutschland zurück. Das hatte bisher immer super funktioniert. Nur an diesem Tag nicht, als wir mit 4 Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Kokain im Kofferraum, nach heutigem Wert etwa 23.000 Euro, und nach diesem erfolgreichen Deal gut gelaunt unterwegs waren. Wir fuhren auf die Grenze zu, als vor uns plötzlich ein Balken rausgeschoben und die Grenze zugesperrt wurde. Ich war mir sicher, jetzt ist es vorbei. Wir saßen in tiefer gelegten, aufgemotzten Dreier-BMW. Damals hatte ich noch lange Haare, war total übermüdet, hatte Ränder unter den Augen, sah aus wie ein Hippie. Ein Blinder hätte gemerkt, dass wir zugedröhnt waren, Drogen schmuggelten. Mir war klar, gleich hast du die Handschellen an, alles vorbei. Du verlebst die nächsten Jahre im Knast. Schließlich hatte ich keinen Führerschein, war durch Schlägereien vorbestraft und hat schon einige Male ein Wochenende im Gefängnis verbracht. Als wir vor der Schranke bremsten, habe ich in höchster Not nach vielen, vielen Jahren mal wieder gebetet. Gott, wenn ich hier durchkomme und nicht in den Knast muss, dann höre ich auf mit den Drogen. Die ganze Sendung schmeiße ich weg. Ich will nichts mehr mit Drogen zu tun haben und fange ein neues Leben an. Das verspreche ich. Und im letzten Augenblick, kurz bevor wir an der Schranke zum Stehen kamen, sah ich nach vorne und erblickte vor uns direkt an der Schranke ein Auto mit den Kennzeichen EN für Endeburgkreis. Also mit den gleichen Kennzeichen wie wir. Darin saß ein älteres Ehepaar. Und blitzschnell kam mir der Gedanke, das könnte unsere letzte Rettung sein. Der Zöllner kam auf uns zu und fragte, wo kommen Sie her? Ich antwortete spontan, so lässig und gelangweilt wie möglich, wir waren gerade mit unseren Eltern in dem Auto vor uns in Venlo Kaffee trinken. Gut, dann fahren Sie weiter. Wir wurden tatsächlich durchgewunken. Sprachlos vor innerer Anspannung fuhren wir los. Und erst nach einem halben Kilometer hielten wir an, prusteten los und konnten uns nicht mehr erhalten vor Lachen. Es war nicht zu fassen. Ich wusste nicht, woher mir der Geistesblitz auf die Frage des Zöllners gekommen war. Ich dachte keine Minute mehr daran, was ich soeben noch im Gebet Gott versprochen hatte. Gott, wenn ich hier durchkomme, will ich nichts mehr mit Drogen zu tun haben. Und so ging es mit meinem Leben weiter und so weiter, bis er dann einen Selbstmordversuch machte und infolgedessen zur Bekehrung kam. So ein Versprechen, so eine Reue, wo einem plötzlich klar wird, jetzt geht alles schief, das ist keine Buße. Und ich glaube, das ist auch ein Defizit, dass wir gar nicht mehr verstanden haben, was wirklich Buße ist. Eine oberflächliche Evangelisation, wo Jesus als Glücksbringer, Problemlöser, Sinnerfüller und so weiter gepredigt wird, führt zu einer oberflächlichen, fraglichen Bekehrung, die wenig oder gar nichts mit Gottes gewirkter Wiedergeburt, mit völliger Lebensveränderung zu tun hat. Wir müssen eine biblische Diagnose des Zustandes des Menschen stellen und den Mut haben, sie deutlich und ungeschminkt zu verkündigen. Sonst machen wir uns vor Gott und Menschen schuldig. Diese beiden Brüder, Wesley und Whitfield, die hatten ein paar Jahre lang unheimlich Stress miteinander. Wegen der Frage der Erwählung und wegen dem freien Willen und so weiter haben dann viele hässliche Briefe gegeneinander geschrieben und die guten Freunde waren eine Zeit lang welche zerstritten. Aber irgendwann haben sie sich angenähert und dann hat der Jüngere, Whitfield, an Wesley geschrieben, einen wunderschönen Satz. Ich hoffe, dass wir voneinander Feuer fangen und in heiligem Eifer darin wetteifern, wer unter uns den Menschen am tiefsten erniedrigt und den Jesus am höchsten erhöht. Also mit anderen Worten, wir wollen uns nicht mehr streiten über die Prädestination, über den freien Willen oder unfreien Willen. Da kriegen wir uns doch nur in die Haare. Ich schlage vor, wir machen einen Wettstreit. Wer von uns beiden den Menschen am tiefsten erniedrigt und den Herrn am höchsten erhöht? Das finde ich großartig. Ja, jetzt ist die Uhrzeit rum. Darf ich noch eine kurze Abhandlung aus dem Leben von Spurgeon vorlesen? Das sind vielleicht 3 Minuten noch. Da schreibt Spurgeon seine Autobiografie, seine Bekehrung. Und beachtet mal die Bildersprache von Spurgeon, die ist einmalig. Mein Herz war Brachland, mit Unkraut bedeckt. Er war damals so 14, 15 Jahre alt. Aber eines Tages kam der große Bräutigam und begann meine Seele zu pflügen. Er kam mit 10 schwarzen Pferden. Er benutzte eine scharfe Pflugschar und zog tiefe Furchen. Die schwarzen Pferde, das waren die 10 Gebote. Das war die Gerechtigkeit Gottes, die meinen Geist wie eine Pflugschar aufriss. Ich war verdammt, hoffnungslos, hilflos. Ich dachte, ich stünde direkt vor der Hölle. Dann kam eine neue Zeit des Pflügens in eine andere Richtung, denn als ich das Evangelium zu hören begann, tröstete es mich nicht. Ich wünschte wohl, daran teilzuhaben, aber ich fürchtete, eine solche Gnade komme für mich nicht in Frage. Die kostbarsten Verheißungen Gottes blickten mich finster an und seine Drohungen donnerten auf mich herab. Ich betete, fand aber keine Antwort des Friedens. Dieser Zustand hielt lange an. Doch kostbar ist der Wein, der in der Kälte des Überführtwerdens gepresst wird. Rein das Gold, das man aus den Minen der Umkehr birgt. Und herrlich glänzen jene Perlen, die in den Tiefen der Trübsal gefunden werden. Wenn der Herr uns nicht gedemütigt hätte, hätten wir eine solche tiefe Demut nie kennengelernt. Schon immer haben wir die schärfsten Pfeile aus dem Köcher unserer eigenen Erfahrung gezogen. Keine Schwerter sind von so gutem Material wie diejenigen, die in dem Feuer seelischer Schwierigkeiten geschmiedet sind. Jetzt kommt ein schöner Satz. Eine geistliche Erfahrung, die sorgsam durchmischt ist mit dem tiefen und bitteren Geschmack der Sünde, ist für den, der sie hat, von großem Wert. Es ist schwer zu trinken, aber im ganzen späteren Leben wirkt sie heilend. Unsere vielen Evangelisationen machen es den Menschen leicht, Frieden und Freude zu erlangen. Ob hier der Grund für die oberflächliche Frömmigkeit liegt, die wir heute überall beobachten, damit wollen wir nicht über die modernen Bekehrten urteilen, aber wir ziehen jene Form geistlicher Erfahrung vor, die die Seele den Kreuzesweg des Weinens führt und ihr zuerst die eigenen Schwärze zeigt, bevor sie ihr versichert, in jeder Hinsicht rein zu sein. Zu viele denken oberflächlich über Sünden und genauso auch über den Erlöser. Und dann der letzte Satz. Wer vor Gott gestanden hat, überführt und verdammt, mit dem Strick um den Hals, der wird auch vor Freude weinen, wenn er Vergebung erhält. Er wird das Böse hassen, das ihm vergeben wurde, und er wird zur Ehre des Erlösers leben, durch dessen Blut er gereinigt wurde. Schöner Satz, oder? Ja, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, in der Biografie über Spurgeon.